Wir befassen uns in diesen Tagen mit dem Weg zur Erneuerung des persönlichen geistlichen Lebens. Zuvor hatten wir aus der Schrift die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Erneuerung gezeigt. Bevor es also zu einer Erneuerung geistlichen Lebens kommen kann, muss es geistliches Leben geben. Und dieses geistliche Leben wird geschenkt in einer grundsätzlichen Erneuerung des Menschen. Denn von Natur aus besteht ja eine Kluft zwischen Gott und uns Menschen. Und bevor ein Mensch mit Gott Gemeinschaft haben kann, muss er, wie die Heilige Schrift sagt, wie Jesus es sagt, von Neuem geboren werden. Er muss neues Leben bekommen aus Gott. Dieses Leben oder diese Wirkung, diese Neugeburt, diese Wirkung neuen Lebens, beginnt in einem Ruf Gottes. Und wenn wir jetzt die Stufen, die Schritte aufzeigen wollte, wie ein Mensch mit Gott in Ordnung kommt, dann beginnt das damit, dass Gott den Menschen anspricht, durch das Evangelium. Man hört es durch das Lesen des Wortes, im Gottesdienst, auf der Straße, im persönlichen Gespräch. Irgendwie hört man von Golgatha, von Gottes Einsatz durch Jesus Christus für uns Menschen. Und dabei muss man überführt sein von seiner eigenen Sündhaftigkeit vor Gott, denn Christus ist für Sünder gestorben. Der Sinn des Todes Jesu Christi muss darin gesehen werden, dass er von Gott als Opfer in die Bresche gestellt worden ist, an unserer Stelle. Wir hatten unsere Gunst bei Gott verwirkt, und Christus tritt nun an unsere Stelle und nimmt Gottes Zorn gegen die Sünde auf sich. Und wenn dann jemand diesen Ruf hört und umkehrt und an Jesus Christus glaubt, ihn annimmt als den für ihn Gestorbenen, dann schenkt Gott Vergebung. Die Bibel nennt das auch Rechtfertigung. Das ist ein Schritt über die Schwelle. Unsere Aufgabe ist es, zu hören auf den Ruf, zu glauben an Jesus Christus, uns ihm auszuliefern im Glauben. Seine Aufgabe ist es und seine Zusage ist es. Und diese Aufgabe verrichtet er gern. Dazu hat er uns ja gerufen. Dazu hat er Christus gegeben. Seine Aufgabe, seine Sache ist es, Vergebung zu schenken und gleichzeitig neues Leben, sodass etwas in einem Menschen neu wird. Ein neues Leben wird gesät und geht auf. Und das ist ein Geheimnis, aber man erlebt es. Und wenn man es erlebt hat, dann kann man es zum Teil wenigstens verstehen. Und dann ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Das war die grundsätzliche Erneuerung, von der wir gesprochen hatten. Einige von Ihnen waren in diesen Tagen nicht dabei gewesen. Aber wenn nun diese grundsätzliche Erneuerung da ist, dann ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Die Heilige Schrift sagt, dass man erst dann beten kann. Es gibt Menschen, die reden zu Gott vorher, aber sie kennen nicht diese Gemeinschaft, wobei sie feststellen, sie werden von Gott nun wirklich gehört, sie stehen in Verbindung, wie bei einem Telefongespräch, sie stehen in Verbindung mit Gott, sie wissen, Gott hört. Diese Gewissheit der Gemeinschaft im Gebet, die kennen nur Christen, die wiedergeboren sind, waren Gottes Kinder. Und dann, während so eines Lebens mit Gott in der Gemeinschaft, muss man nun auch erkennen, dass man immer noch unterwegs ist. Es ist ein Zwischenstadium zwischen Trennung von Gott und absoluter Gemeinschaft mit Gott, die erst noch kommt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir leben also in einem Zustand, wo wir geistlich erneuert sein dürfen, Gemeinschaft haben können mit Gott, aber wir leben gleichzeitig noch in einem Körper, der gebrechlich ist, in dem die Sünde wohnt. Wir werden angefochten und Das macht uns müde, bringt auch neue Schuld auf uns. Und so sprechen wir von der Notwendigkeit der Neubelebung oder Erneuerung oder Stärkung im Verlauf des christlichen Lebens, des Glaubenslebens, dieses Lebens mit Jesus Christus. Wir sind unterwegs. Und wie sieht nun so eine Erneuerung aus, wenn ein Christ müde geworden ist? Davon sprechen wir jetzt. Damit begannen wir wohl gestern. Und das Erste, das wir nannten, war das Wegräumen von Hindernissen. Es gibt gewisse Hindernisse, die auftreten im Leben eines Christen. Wenn man zu Christus kommt, dann hat man sich ihm ausgeliefert. Und dann tritt eine neue Liebe an den Tag. Diese erste Liebe, von der die Heilige Schrift zu sprechen weiß. Aber im Verlauf des Christenlebens kommt dann sehr bald das, was die Gemeinschaft trüben will. Und wenn diese Gemeinschaft erneuert werden soll, in kleinerem Maße oder auch in größerem Maße, es kommt vor, dass Christen große Dämme sich aufbauen lassen zwischen ihnen und Gott. Natürlich, wenn diese Dämme abgebaut werden und dann eine Erneuerung kommt, dann ist es etwas aufwühlender, als wenn man jeden Tag eine gewisse Erneuerung erlebt. Dann ist es nicht so auffällig. Wenn das jetzt viele Leute sind, die große Dämme abbauen, dann spricht man in der Christenheit von Erweckung. Aber Erweckung ist etwas, oder Neubelebung besser gesagt, ist etwas, das man jeden Tag erleben darf. Das ist das Normale. Man wünscht sich große Erneuerungsbewegungen herbei, wenn es schlimm geworden ist. Aber einerseits haben sie eine sehr traurige Seite an sich, dass es überhaupt so weit gekommen war, dass so etwas notwendig ist. Aber Gott sei Dank, dass es das gibt, wenn es notwendig geworden war. Die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi kennt solche Erneuerungsbewegungen. Übrigens gibt es ja, wie auch die zwei Erneuerungen erwähnt wurden, die grundsätzliche und die Erneuerung des Glaubenslebens, gibt es auch zwei Arten von Erweckung. Hier unterscheidet man fast geografisch, das heißt, was die Sprache betrifft. Wenn Sie Bücher aus dem angelsächsischen Raum zu lesen bekommen, die übersetzt worden sind ins Deutsche, und dort von Erweckung die Rede war, es wird im Allgemeinen auch mit dem Wort Erweckung übersetzt. Aber da muss man vorsichtig sein. Einige meinen darunter eine Bewegung des Heiligen Geistes unter Ungläubigen, andere meinen damit aber eine Bewegung des Heiligen Geistes unter Gläubigen. Wenn Sie zum Beispiel Roy Hession lesen, dann meint er die Belebung eines Christenlebens, die Belebung eines Christen, der träge geworden ist. Das nennt man dort Erweckung. Aber wenn Sie von der Erweckung von 1859 zum Beispiel lesen, in den britischen Inseln, auch in Irland besonders, dann ist dort die Rede von einem Erwachen von vielen Sünderherzen. In diesem Sinne gebraucht man das Wort Erweckung in der deutschen, pietistischen Geschichte. Dort heißt Erweckung meistens das Neuerwachen oder eine Bewegung des Geistes zum Erwachen vieler Menschen, die doch nie Jesus Christus persönlich erlebt hatten. Das kann an einem kirchlichen Raum geschehen, weil es viele Menschen in der Kirche gibt, die tot sind, ja, die nie neues Leben hatten. Und die meisten Menschen, die meisten Bürger Deutschlands waren in jenen Zeiten Glieder der Kirche, irgendeiner Kirche. Erweckung muss also mit Vorsicht gebraucht werden, man sollte wissen, wovon man spricht. Neubelebung ist vielleicht ein besseres Wort, wenn wir von der Erneuerung geistlichen Lebens unter wahren Christen sprechen. Ich gebrauche das Wort einfach Erneuerung und muss dann natürlich differenzieren zwischen grundsätzlicher Erneuerung und Erneuerung des neu gewordenen Christen. Also, das Erste, das es zu tun gilt, wenn wir neu gelebt werden wollen, erneuert werden wollen in unserem geistlichen Leben, ist Hindernisse aus dem Weg räumen. Dazu gehört, sagten wir gestern, erstens, dass wir uns selbst für tot achten, für gestorben, mit Christus gestorben halten. So sagt es Paulus in Römer 6, Vers 11, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Dieses muss immer wieder erlebt werden. Jeden Tag muss ich mich für einen Gestorbenen halten. Wenn ich aufwache, muss ich sagen, ich bin zwar zu neuem Bewusstsein erwacht, aber heute muss ich das Kreuz auf mich nehmen. Jesus sagte jeden Tag. Ich muss bereit sein, Nein zu sagen zu mir selbst, zu meinen sündigen Tendenzen, zu meinem sündigen Hang. Ich muss Nein sagen zur Versuchung, die an mich rankommt. Ich muss Nein sagen zu dem Bedürfnis, mich zur Geltung zu bringen. Ich muss einfach Nein sagen zum Bösen in jeder Form. Und es braucht den Heiligen Geist und seine Erleuchtung, mir zu zeigen, wo das nun zu geschehen hat. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn das geschehen kann. Viele Christen gehen durch den ganzen Tag und wissen nicht, was es heißt, sich selbst für gestorben zu halten. Die kennen das einfach nicht. Die leben in ihrem Christenleben so wie Nichtbekehrte, so wie Unwiedergeborene leben. Und das ist natürlich ein Schlafzustand, ein Todeszustand, der nicht sehr zu unterscheiden ist vom Leben eines Nichtchristen. Und so ein Mensch sollte vorsichtig sein, dass es nicht mündet in seinem Leben in ein Absagen Christi, dass er dann zu einem Nichtchristen wird. Es ist eine Gnade Gottes, wenn er wieder neu erwacht werden kann und neu sensibel wird für diese Notwendigkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir kommen zum anderen, einem anderen Hindernis. Wenn wir neu belebt werden wollen, frisch werden wollen im Glaubensleben, wir wollen diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott kennen, wir wollen die Frische in unseren Gemeinden kennen, die Frische der Gemeinschaft, dann müssen wir in unserem Verhältnis zu Jesus Christus etwas geschehen lassen. Das hängt sehr stark mit dem zusammen, was ich schon sagte. Es ist einfach die Kehrseite. Wenn ich mich selbst für gestorben halten will, dann muss ich Jesus Christus oder Gott überhaupt für meinen Herrn achten. Oder umgekehrt, die andere Seite der Münze, ich muss meine Auflehnung gegen die Herrschaft Gottes aufgeben. Gibt es denn das, dass Christen sich gegen die Herrschaft Gottes in ihrem Leben auflehnen? Ja, das gibt es. Einige pointierte Fragen. Hat Gott das letzte Wort in meinem Leben oder habe ich das letzte Wort in meinem Leben? Wer hat das letzte Wort? Weiß ich es besser als Gott oder weiß Gott es besser als ich? Wie reagiere ich, wenn Gottes Anspruch geltend gemacht wird in meinem Leben? Wie reagiere ich? Sage ich Ja zu ihm und Nein zu mir? Sage ich mit Jesus Christus in Gethsemane, nicht mein Wille geschehe? Oder sage ich, mein Wille geschehe und ich will ihn durchsetzen? Wie selbstverständlich ist es, dass mein Wille geschieht? Oder wie selbstverständlich ist es, dass Gottes Wille geschieht? Was ist maßgebend für mich? Gottes Wort, die Heilige Schrift, oder das Wort von Menschen, von anderen Menschen? Was ist wichtiger? Das, was Menschen sagen, oder das, was Gott sagt? Heute haben wir sehr viele Christen, die viel mehr Wert legen auf das, was aus dem Hirn von Menschen kommt, als das, was von Gottes Wort kommt. Und sie stellen die Schriften, die Aussagen von Theologen und Nichttheologen über die Worte Heiliger Schrift. Es gilt das, was jemand gesagt hat, der den Titel Professor trägt oder Doktor trägt oder irgendeinen anderen Titel, auf den man gern aufschaut. Und das gilt mehr als das, was Gott aufgezeichnet hat. Meinetwegen nicht nur durch Paulus, den Gelehrten, sondern auch durch einen einfachen Fischer wie Petrus. Weil Gott ihm seinen Geist gab. Und dann wurde er dadurch zu einem Propheten und wusste somit mehr als ein Mensch weiß, auch wenn er Fischer von Beruf war. Denn wenn Gott durch seinen Geist im Inneren eines Menschen spricht, dann spricht Gott. Und dieses Wort ist schon längst vielfach erprobt worden und es ist immer wieder als Gottes Wort erwiesen worden. Immer wieder in der Geschichte der Christenheit, wenn wir die Mittel hatten, die Bibel auf ihre Wahrhaftigkeit zu prüfen, wir haben nicht immer die Mittel, das zu tun, aber wenn wir die Mittel in die Hand bekommen, zu prüfen, ob es wahrhaftig ist, ob es richtig ist oder nicht, in jedem Fall hat es sich herausgestellt, dass die Heilige Schrift richtig war. Einige kleine Beispiele. Früher hat man sich in den gelehrten Kreisen lustig gemacht über die Behauptung von Christen, die ihre Bibel lasen, es gäbe einen Darius. Nun, wer seine Bibel gelesen hat, der wird von einem Darius gehört haben, König in Persien, Medo-Persien. Den gab es einfach nicht in der Geschichte. Und weil es ihn nicht in den Büchern der Gelehrten gab, deshalb gab es ihn überhaupt nicht, auch wenn die Bibel von ihm erzählte. Ein Buch durfte nicht die Wahrheit sagen, nur alle anderen Bücher durften die Wahrheit gesagt haben. Plötzlich grub der Spaten den Namen Darius aus. Und dann durfte es wieder einen Darius geben. Und dann durfte die Bibel auch wieder das Richtige gesagt haben. Zur Schande natürlich derer, die sich früher darüber lustig gemacht hatten. Wenn der Spaten etwas hervorbringt, dann glaubt man. Wenn die Bibel es schon längst gesagt hat, dann ist man träge zu glauben, wie Jesus auch seinen Jüngern vorwarf. Ja? Ihr seid Narren, sagt er, in Liebe. Aber warum seid ihr Narren? Weil ihr zu langsam seid, zu glauben, was die Schrift sagt. Plötzlich, als der Spaten den Namen Darius hervorbrachte, hatte man die Mittel oder das Mittel zu kontrollieren, ob es einen Darius gibt oder nicht. Vorher mussten wir einfach es annehmen. Und wenn die Bibel es falsch hatte, dann waren wir darauf angewiesen. Dann hat es ihm den Darius nicht gegeben. Aber der Spaten hat es belegt. Wir hatten jetzt die Mittel zu kontrollieren. Pontius Pilatus war lange nicht in der Geschichte da. Nur die Heilige Schrift sagte, dass Christus unter ihm gelitten hätte. Aber vor einigen Jahren hat man den Namen Pontius Pilatus auf einem Stein gefunden. Jetzt hat die Geschichte uns ein Mittel gegeben, zu kontrollieren, ob es so stimmt oder nicht. Wir haben nicht immer die Mittel, aber wir tun, was die Wissenschaft tut. Ich möchte hier plädieren für ein ähnliches Vorgehen. Ich lese eben ein Buch, wo es heißt, man müsste der Bibel begegnen, so wie man anderen Büchern begegnet. Ich bin etwas erstaunt über diese Behauptung, denn gerade das Umgekehrte geschieht in theologischen Kreisen. Man begegnet der Bibel oft nicht so, wie man anderen Büchern begegnet. Das ist, was mir auffällt. Und ich plädiere dafür, dass man wirklich nun wissenschaftlich mit der Bibel umgeht. Denn in meisten Kreisen geht man unwissenschaftlich vor mit der Heiligen Schrift. Man hat den Boden der echten Wissenschaft, das heißt der Prinzipien oder Grundsätzen oder Methoden der Naturwissenschaft verlassen und hat philosophische Prinzipien oder Grundsätze oder Ausgangspunkte gebraucht, um an die Bibel heranzutreten. Und die Intellektuellen oder Akademiker oder Gelehrten haben nicht unterschieden zwischen den Grundsätzen oder Methoden der Naturwissenschaft und der Philosophie. Sie haben nicht erkannt, dass in den Abteilungen an den Universitäten der Philosophie anders gedacht wurde als bei den Naturwissenschaften. So dass vor einigen Jahren, als die Schule von Bultmann sehr hoch gekommen war, einige Physiker zum Beispiel sich lustig machten über die Theologen. Was? So sprecht ihr da? Ihr sprecht mit einem überholten Weltbild. Bultmann argumentierte noch mit einem Weltbild des vorigen Jahrhunderts. Und die Physiker waren schon im 20. Jahrhundert mit der Naturwissenschaft. Sie können nicht von Gesetzen sprechen, sagten die Naturwissenschaftler. Sie können nicht sagen, dass es immer so sein wird, wenn ein Stein runterfällt. Nun, dann ist er eben runtergefallen, wenn er in die Luft geworfen wurde. Aber das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Und Bultmann hatte behauptet, das muss immer so sein. Die Physiker hatten entdeckt, dass gewisse Beobachtungen zwar Beobachtungen sind, aber dies sind Beobachtungen in meiner Geschichte. Aber das sagt noch nicht, dass es in der Zukunft immer so sein wird, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Naturwissenschaft ist noch etwas anderes. Vielleicht überrascht es einige von Ihnen, aber ich will plädieren dafür, dass der Gott der Natur und deshalb der Naturwissenschaft derselbe Gott bleibt als der Gott der Offenbarung. Hier müssen wir Kontinuierlichkeit sehen. Hier müssen wir sehen, dass derselbe Gott in beiden Bereichen, Geist und Materie, handelt. Die Bewegung des Geistes wird nicht immer die Bewegung der Materie sein, aber der Gott des Geistes und der Gott der Materie ist derselbe. Und wir müssen hier nicht eine große Kluft aufkommen lassen, denn wir sind die einzigsten Wesen, die einzigen Wesen, Menschen, die in beiden Bereichen wohnen, alles andere ist aufgeteilt. Nur der Mensch wohnt in beiden Bereichen, Materie und Geist. Engel und Dämonen und Gott wohnen nur im Bereich des Leiblichen, obwohl Jesus Christus Mensch geworden ist. Das ist anders geworden. Tiere, Pflanzen und nicht lebende Dinge, das sind die im Bereich des Materiellen. Es gibt Leben in ihnen, aber sie gehören zu dem Bereich des Materiellen, nicht zum Bereich des Geistes, des Personalgeistigen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das beides hat. Geist als Person, jetzt meine ich, personalen Geist und Materie. Und nun ist es sehr wichtig, wenn wir den Menschen retten wollen, wenn wir dem Menschen helfen wollen, dass wir ihn beieinander halten und nicht auseinanderklappen lassen, dass wir ihm den Geist nehmen oder den Leib nehmen. Denn er ist nur Mensch, wenn beides beisammen ist, Geist und Leib. Jesus Christus hat immer wieder, und die Heilige Schrift hat es schon immer getan, Beispiele gebraucht für das geistliche Leben, sie genommen aus der materiellen Welt. So ist es da, das ist ein Beispiel von dem, was im Geistlichen ist. Wir sind blind geworden für die geistliche Welt, deshalb gebraucht Gott jetzt aus der Welt, die wir sehen, Beispiele für die Welt, die wir nicht sehen, damit wir ein besseres Verständnis dafür bekommen. Der Heilige Geist, Gott ist Geist und sein Heiliger Geist wohnt im Christen und dieser Heilige Geist hilft uns im inneren Auge, die geistliche Welt zu verstehen, aber immer noch sind wir nicht so hellseherisch, wie wir es sein werden, wenn wir den neuen Leib haben. Also, wir müssen vorsichtig sein, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, sie ist erprobt worden als Gottes Wort. Es stellt sich immer heraus, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Und wir können uns darauf verlassen. Und jetzt sind wir gefragt, von der Heiligen Schrift her, werden wir Gott mehr Glauben schenken als Menschen? Wie steht es in meinem Leben? Für Christen ist das eine Herausforderung. Wer wird das letzte Wort haben? Gott oder ich oder andere Menschen? In meiner Jugend hörte ich von einem Gespräch zwischen einem ernsten Christen und einem leitenden Prediger meiner Denomination. Es wurde aufmerksam gemacht in diesem Gespräch auf eine Kluft, eine Diskrepanz zwischen Schrift und Gemeindepraxis. Und was war die Antwort dieses Predigers, dieses leitenden Predigers? Er sagte, ja, du hast recht. In der Bibel steht es so, aber in unseren Gemeinden haben wir halt diese Praxis. Und es hatte so zu bleiben. Ich kann das nicht verstehen, denn ich bin aufgewachsen, ich kann diesen Mann gut. Ich bin aufgewachsen in diesen Kreisen mit einer Betonung, die Schrift ist Gottes Wort. Aber ich kenne diese Seite, die habe ich kennengelernt. Aber noch einmal gesagt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie man auf der einen Seite immer wieder betont, die Bibel ist Gottes Wort, und auf der anderen Seite gewisse unbiblische Traditionen noch tolerieren kann. Aber dies ist unser aller Erfahrung. Immer wieder kommen kleinere oder größere Dinge auf. Und obwohl wir mit dem Munde sagen, ja, Gott hat recht, in unserem Wandel ist Gott nicht mehr oder nicht ganz Herr. Wer mit Gott in Ordnung gekommen ist, der hat Jesus Christus als seinen Herrn angenommen. Und wenn wir von der Herrschaft Gottes sprechen, müssen wir von der Herrschaft Jesu Christi sprechen. Denn Gott ist dreieinig und Jesus Christus ist auch Gott. Die Frage nun pointiert, ist Jesus Christus Herr in meinem Leben? Oder war er nur Herr bei meiner Bekehrung zu ihm? Ist er heute Herr? Ist er heute immer noch Herr? Darf Jesus Christus in meinem Leben Beruf, Beschäftigung, Arbeitsplatz, meinen Ehepartner, meinen Wohnort bestimmen? Oder bestimme ich das selbst? Wer ist hier maßgebend für die Bestimmung solcher Angelegenheiten? Wer wählt oder wählen sogar andere Menschen für mich? Habe ich mich der Führung anderer Menschen ausgeliefert? Oder ist Jesus Christus in solchen Bereichen Herr? Man könnte andere Gebiete nennen. Wer ist Herr in Ihrem Hause, in Ihrem Musikleben, in Ihrem Arbeitsleben, auf der Schule? Wer ist Herr in der Küche? Wer ist Herr in Ihrem Eheleben? Es gilt zu fragen, ob Jesus Christus Herr ist. Und der Heilige Geist ist auch Gott. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in meinem Leben? Auch ihn nennt der Apostel Paulus Herr. Er sagt, der Geist ist der Herr. Ist der Heilige Geist Herr in meinem Leben? Welche Rolle spielt er? Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, Christen sind Menschen, die vom Heiligen Geist geführt, getrieben, fortbewegt werden. Solche Menschen, die vom Heiligen Geist geführt werden, bestimmt werden, das sind Gottes Kinder, wörtlich aus Gott Geborene oder Gott Geborene. Das griechische Wort für Kind bedeutet Geborenes. Natürlich, das verstehen wir, ja? Ein Kind ist etwas, das geboren wurde. Woran erkennt man nun, dass jemand aus Gott geboren ist, sein Kind ist? Daran, dass er seinen Geist hat und von diesem Geist bestimmt wird. Der Geist Gottes will mein Leben bestimmen. Kennen Sie die Führung des Geistes? Kennen Sie die Impulse des Heiligen Geistes, die Erleuchtung des Heiligen Geistes, die Bestimmung des Heiligen Geistes? Es gibt zwei Schwierigkeiten in unserer Begegnung oder in unserem Leben mit dem Heiligen Geist. Diese zwei Schwierigkeiten entsprechen den zwei Sünden in den zehn Geboten. Die zehn Gebote sind aufzuteilen, unter anderem, in zwei Gruppen, in Unterlassungssünden und Vergehungssünden. Das heißt, Gott hat erlassen Gebote und Verbote. Etwas sollte getan werden und etwas sollte nicht getan werden. Hat man nun ein Gebot übertreten, oder besser gesagt, ist man einem Gebot nicht nachgekommen, dann ist das eine Unterlassungssünde. Man hat etwas unterlassen zu tun, was hätte getan werden sollen. Zum Beispiel Gott zu lieben von ganzem Herzen und so weiter. Wenn wir dieses nun auf den Heiligen Geist anwenden, dann heißt es nach 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Der Heilige Geist ist Gott und er spricht immer noch so auf dieselbe Art und Weise, wie er es in den Zehn Geboten hat getan. Er muss nicht immer dasselbe sagen, aber die Art und Weise ist noch immer dieselbe, denn Gott gebietet immer noch Dinge zu tun. Und der Heilige Geist treibt uns an, Gewisses zu tun. Zuerst natürlich Gott zu lieben, aber auch anderes. Nun ist die Frage, ob ich widerstehen werde oder ob ich mich bewegen lassen werde. Werde ich resistieren, widerstehen oder werde ich mich dem Heiligen Geist fügen und dann gehorsam sein und tun, wozu er mich treibt. Zur Mitarbeit, zum Dienst in der Gemeinde, zum Dienst Jesus Christus gegenüber. Wenn ich nun hier widerstehe, dann mache ich mich einer Unterlassungssünde schuldig. Der Geist soll nicht gedämpft werden. In Epheser 4, Vers 30 haben wir das andere Problem. In den 10 Geboten haben wir Verbote. Du sollst nicht, dies soll nicht getan werden, das soll nicht getan werden. Das ist außerhalb unseres Bewegungsbereiches. Da nicht hin, da ist ein Zaun davor gestellt. Der Mensch darf sich nicht in allen Bereichen des Lebens bewegen. Es gibt gewisse Dinge, da ist Zugang verboten. Und diese Verbote werden von Gott bestimmt. Und der Heilige Geist kommt und meldet sie bei mir in meinem Leben. Wenn nun der Heilige Geist solche Verbote anmeldet, wie sie zum Beispiel aufgezeichnet sind in Epheser 4, 25 bis zum Ende des Kapitels, da haben sie eine Menge von Verboten. Und deshalb Vers 30. In anderen Texten haben sie mehr Gebote. Aber in Epheser 4 sind eine ganze Liste von Dingen, die Christen nicht tun sollten. Und nun sagt Paulus fast am Schluss dieser Liste, also, wenn es um diese Dinge geht, dann geht es um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist erinnert uns an diese beschränkte Bewegungszonen, die uns nicht zugänglich sind. Und dann sollen wir ihn nicht betrüben. Das griechische Wort bedeutet verletzen. Wissen Sie, der Heilige Geist steht Wache an der Zone. Und wenn wir uns über die Grenze machen, dann müssen wir ja gegen ihn angehen. Und dann verletzen wir ihn bei dieser Bewegung. So wie wenn wir an einem Wachposten vorbeigehen würden und würden mit dem Arm ihn stoßen. Der Heilige Geist ist sehr sensibel. Er kommt nicht mit einem Gewehr und erschießt uns, wenn wir vorbeigehen wollen. Das könnte ein Wachposten tun. Aber der Heilige Geist tut das nicht. Er spricht, er warnt, aber er vergewaltigt nicht. Wenn Sie darauf bestehen, das zu tun, was Gott verboten hat, dann werden Sie das tun dürfen. Dürfen in dem Sinn, dass er es zulässt, dass Sie es einfach tun. Sie dürfen es nicht, was sein Verbot betrifft, aber er wird es ihnen nicht mit Gewalt verwehren zu tun. In dieser Weise lässt er es zu. Aber sie bekommen ein schlechtes Gewissen und der Heilige Geist wird hinter ihnen her sein. Wenn sie dann immer noch widerstehen und dämpfen, dann natürlich kann es sein, dass diese Stimme schwächer und schwächer und schwächer wird. Und wir haben viele Christen, die leben in so einer Immunität. Sie sind stumpfsinnig geworden im geistlichen Leben. Und sie wissen nicht mehr, wovon geredet wird, wenn von diesen Dingen die Rede ist. Und sie können immer noch die Regelmäßigkeiten des Christentums beobachten, wie zum Beispiel das Gehen zum Gottesdienst oder gar das Gehen zu einer Bibelstunde oder Gebetsstunde. Sie können sogar beten. Sie können diese Bewegungen mitmachen, aber sie sind stumpf geworden, abgestumpft worden, sie sind immun geworden für diese sehr sensible Sprache, diese sensible Bewegung des Heiligen Geistes in ihnen. Und solche Leute sind sehr anfällig für sensationelle Erneuerungsbewegungen. Denn sie haben sich auf das Gebiet des Fleisches begeben, sie sind geistlich immun geworden, insensibel geworden, dafür aber sind ihre fleischlichen oder äußerlichen Sinne, die 5 Sinne, dass der Bereich, in denen sie leben, und äußerliche oder sensationelle Erneuerungsbewegungen sprechen diese Dinge an. Sie sprechen das Auge an, sie sprechen das Ohr an, sie sprechen die Gefühlssinne an, und diese Erneuerungsbewegungen greifen dann um sich bei solchen Leuten. Und dann kann man nicht mehr verstehen, warum echte Christen nicht mitmachen. Sie können nicht verstehen, dass man hier anderer Sicht sein könnte. denn offensichtlich ist auch Gott hier am Werk. Wobei sie ein unter tausenden, Millionen von Menschen solche Bewegung haben können, aber die Zahl wirkt noch überhaupt nicht für die Gegenwart Gottes. Auch das Zahlendenken ist fleischlich und diesseitig und irdisch. Quantitätsdenken gehört nicht in den Raum der engen Gemeinschaft mit Gott. Da geht es einfach um Wahrheit, nicht um Zahlen. Es kann vorkommen, dass die Zahl der echten, mit Gott Gemeinschaft habenden, klein ist. Es kann sein, dass sie groß ist. Gott ist nicht nur da, wo viele Menschen sind. Gott ist auch da, wo nur eine Person ist. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ja, aber das kann doch nicht. Ja, da sind doch so viele Menschen, die da erfasst werden. Das muss doch vom Geist Gottes sein. Nein, es muss nicht vom Geist Gottes sein. Und sie können ein ganzes Land aufgewühlt haben. Und es muss nicht von Gott sein. Vorsicht. Wollen wir es lernen, mit schriftlichen, mit geistlichen Maßstäben zu denken? Es geht um Wahrheit. Es geht nicht um diesseitige oder irdische Maßstäbe. Es geht darum, ob wir wirklich gelernt haben, persönlich Gott zu erkennen, ihm gehorsam zu sein, seinen Geist nicht zu dämpfen, ob wir geistlich mit ihm in Einklang stehen, ob wir wirklich ihn lieben. Und da wollen wir zu einem anderen Hemmschuh kommen, geistlichen Lebens. Zu einem dritten, wollen wir Hemmschuhe geistlicher Erneuerung aus dem Leben räumen, so muss ein anderes Haupthindernis noch angegriffen werden. Das wiederum verwandt ist mit dem, was wir gesagt haben. Es ist schwer, es auseinanderzuhalten. Aber wir reihen es einmal auf der Reihe nach, stellen eine Liste auf. Hier sprechen wir von der Lieblosigkeit. Die Liebe ist das höchste Gebot. Wir hatten es schon genannt. Wenn wir erneuert werden wollen, dann müssen wir erneuert werden in unserer Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Mitchristen, zum Bruder, zur Schwester. Wir müssen unsere Lieblosigkeit erkennen und sie aufgeben. In 1. Timotheus 1, in Versen 5 und 6, lesen wir 1. Timotheus 1, 5 und 6. Der Endzweck der Anweisung oder des Auftrages ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Einige Übersetzungen dürften hier Gebot haben, der Endzweck des Gebotes. Das ist etwas irreführend. Damit könnte man an eins der zehn Gebote denken. Daran ist hier nicht gedacht. Paulus denkt nicht an das Gesetz, obwohl der Endzweck des Gesetzes derselbe ist als im Evangelium. Paulus denkt hier an den Auftrag des Evangeliums, denn wir müssen die Verse 2 bis 4 vorher gelesen haben. Und dort geht es darum, dass Paulus den Timotheus in Ephesus zurückgelassen hat mit einem bestimmten Auftrag. Das griechische Wort hier in Vers 5 bedeutet Auftrag. Es ist nicht das Wort für Gesetz oder Gebot, aber könnte unter Umständen so übersetzt werden. Aber hier haben wir an den Auftrag des Timotheus zu denken. Und der Auftrag des Timotheus in Ephesus ist derselbe Auftrag, den der Apostel Paulus in Ephesus wahrgenommen hatte. Nur kann Paulus jetzt nicht in Ephesus sein, er hat andere Aufgaben und jetzt vertritt Timotheus den Paulus. Wenn jemand einen anderen vertritt, dann muss er dasselbe tun, wie das, was er der andere getan hätte. Was hätte Paulus in Ephesus getan? Was hat er getan? Er hat das Evangelium verkündet. Das neue Gebot, das heißt, die neue Kunde, neue Botschaft von Gott, die aus dem Alten hervorgegangen ist, was Verheißung betrifft, aber die höher ist in einem gewissen Sinne als die alte Botschaft. Denn hier geht es darum, dass Gott selbst die Schuld auf sich nimmt, und dass Gott selbst die Kraft gibt, ihm zu gefallen. Das Evangelium ist eine Verheißung, nicht nur eine Forderung. Und Timotheus hat zu verkünden, dass Gott nun etwas Neues schenken will. Er hat den Auftrag des Evangeliums verkünden. Und was ist der Endzweck solcher Evangeliumsverkündigung? Was will das Neue Testament? Denn das Neue Testament ist das Evangelium. Was will das Neue Testament? Im Grunde will das Neue Testament nichts anderes, als was das Alte Testament wollte, aber es geht anders, in einem gewissen Sinne anders vor, um das zu erreichen. Aber der Zweck ist derselbe. Was war der Zweck des Alten Bundes? Es war der Zweck der 10 Gebote. Die 10 Gebote können zusammengefasst werden im ersten Gebot der 10. Das erste steht für alle. Paulus sagt es auch im Neuen Testament. Die Liebe ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und das andere Gebot ist diesem ähnlich, das heißt, läuft parallel, du sollst deinen Bruder lieben wie dich selbst. Gott, vertikale Liebe, der Nächste, horizontale Liebe. Die eine fließt aus der anderen, Liebe zum Nächsten fließt aus der Liebe zu Gott. Deshalb alle 10 Gebote, die sprechen ja entweder von Liebe zu Gott oder von Liebe zum Anderen, zur Frau, zum Nächsten, der Güter hat und so weiter. Deshalb alle 10 Gebote zusammengefasst werden können in dem einen Gebot der Liebe. Was wollte Gott von Israel? Liebe. Das ist alles. Aber es umfasste 39 Bücher. 39 Bücher wurden darüber geschrieben. Von 1. Mose 1 bis Maleachi. Das ist alles Liebe. Aber es braucht sehr viel, um uns zu zeigen, was es heißt, zu lieben. Und was es heißt, nicht zu lieben und so weiter. Das Thema ist sehr groß. Und nun kommt das Neue Testament. Und die 27 Kapitel, Bücher des Neuen Testamentes sprechen auch von dieser Aufgabe und von diesem Geschenk der Liebe. Und wir Christen sind Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben, das neue Leben aus Gott. Die Liebe ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Aber wir können an dieser Stelle uns schuldig machen und lieblos werden. Und hier ist die Frage, wie stark habe ich mich hier schuldig gemacht? Hat Jesus Christus mein Herz, meine Liebe? Ist die Liebe zum Nächsten gestört oder ist sie ehrlich, ist sie wahr? 1. Korinther 13 ist hier eine Hilfe. Man sollte sich mal Zeit nehmen, dieses Kapitel zu lesen. Heute könnte man es auch draußen tun. Aber es wäre gut, wenn man es heute einmal lesen würde. 1. Korinther 13. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie der Liebe nachgekommen sind, lesen Sie das Kapitel. Ein Maßstab, der sehr tief forscht in unserem geistlichen Leben. Lieben wir wirklich unseren Herrn? Ist Jesus uns wichtig? Wie wichtig ist uns Jesus? Wie wichtig ist uns die Sache Jesu? Wie schnell lassen wir den Bruder, die Schwester losfahren? Na, mach was halt du willst. Oder halten wir fest? Wie stark ist die Liebe und in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, im Haus, am Ort, wo sie wohnen? An dieser Stelle wollen wir uns durchsuchen lassen. Und wir wollen den Hemmschuh wegnehmen. Und wir wollen unsere Schuld bekennen. Von diesem Bekennen von Schuld wollen wir morgen sprechen. Wie können diese Hemmschuhe, diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden? Wie kann das Verhältnis wieder hergestellt werden? Wir wollen aber schon heute damit anfangen. Wenn wir Schuld haben, an irgendeiner Stelle, wo der Heilige Geist es heute gezeigt hat, da wollen wir einfach ernst machen und umkehren. Nicht uns neu bekehren zu Christus, aber an dieser Stelle umkehren, hier bekehren oder umkehren und zurückkommen zu Jesus Christus. Unsere Schuld bekennen, denn er ist da, er ist unser Herr und Heiland, er ist unser Führer, er ist unser Gott, er ist der Gott der Gnade und der Hoffnung, er will reinigen, dazu hat er uns erlöst, um uns wieder voranzubringen. Petrus sagt, dies ist es, was uns obliegt, was wir uns merken sollten. Wachs, nimm zu in zwei Gebieten, in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Wir werden nie in der Erkenntnis zunehmen können, wenn wir nicht in der Heiligung, in der Gnade zunehmen.
Und wir werden nie in der Gnade zunehmen, wenn wir nicht auch in der Erkenntnis zunehmen. Deshalb die Verkündigung, damit wir unsere Schuld bekennen können und Gnade erleben.